Shalom, Merhaba und Mahlzeit. Hier ist die legendäre Chai und Rauch Geburtstagsfolge. Einen Tag zu spät. Mit Raf Alhamdan und meiner Wenigkeit Sascha Fassbender.
Schön, dass du da bist, Sascha.
Schön, dass du da bist. Und gar nicht so verkatert.
Nee.
Wir haben ja eigentlich groß und fett geteased. Wir nehmen am Freitag an deinen Geburtstag auf. Warum hat es nicht geklappt?
Wir hatten Besseres zu tun.
Boah. Und alle Hörer schalten ab.
Ja, dann schalte doch ab. Bei Schall und
Rauch. Wir brauchen euch nicht.
Nein,
okay, was hatten wir denn Besseres zu tun? Erzähl doch mal, was so Tolles an deinem Geburtstag los war.
Ja, wir haben tatsächlich ganz spontan das Glück gehabt, dass uns Felix Lobrecht auf die Gästeliste von Hype gesetzt hat, seinem aktuellen Programm, weil er in Bonn gestern war, also an meinem Geburtstag. Und da habe ich einfach kurzerhand mal Freunden und Familie abgesagt. Sorry Leute, Felix Lobrecht hat uns auf die Gästeliste gesetzt von Hype. Und ich habe tatsächlich, muss ich sagen, seine Hype-Show noch nie komplett gesehen.
Nee, ich auch nicht. Es war tatsächlich, wir haben ja auch die ganze Woche zusammengearbeitet, Frühschicht, meine Lieblingsschicht, deine
Hassschicht. Zumal ich ja auch letzte Woche eine Doppelschicht hatte. Also
stimmt, ja, das auch noch.
Boah, das war echt anstrengend.
Raf hat einfach mal von 4:30 Uhr bis abends 18:30 Uhr durchgeackert wie ein Berserker.
Yes. Nee, es war ein cooler Abend. Ich muss generell sagen, das war ein, vielleicht sogar, ja doch schon, das war der geilste Geburtstag, den ich jemals hatte.
Oh, und ich war dabei.
Ja, weil toll. Einfach an dem Tag irgendwie alles gestimmt hat. Und ich freue mich da sehr drüber, weil ich, das habe ich ja glaube ich auch schon mal angeteased, echt langsam anfange Probleme damit zu bekommen, älter zu werden. Und ich hatte auch nicht so viel Bock darauf, Geburtstag zu haben. Und das ist dann am Geburtstag selbst, Gott sei Dank, komplett anders gewesen. Dass ich dachte, ey, was habe ich für ein Glück und tolle Freunde, und die ich versetzt habe. Und was habe ich für eine tolle Familie, die ich versetzt habe. Und was habe ich, für tolle Menschen um mich herum. Entschuldigt bitte, aber ich hatte Besseres zu tun, als euch zu sehen.
Es war ein großartiger Abend, wenn da nicht diese Bitches gewesen wären, die hinter mir saßen.
Weiber!
Die waren, ich weiß gar nicht, die waren, glaube ich, sehr jung, sehr groupiehaft und die wollten einfach irgendwie die Aufmerksamkeit von Felix Lobrecht haben, so kam es mir zumindest vor. Die waren auch, um es mit seinen Worten zu sagen, die waren schnuff zu betrunken, die beiden.
Moment.
Nein, warte, dazu kommen wir gleich.
Oh, ich kenne ihn, ey, das war so
gut. Die waren immer genau dann laut, wenn Felix Lobrecht, es gibt ja so, manchmal machst du eine Pause vor einer guten Pointe, das gehört ja viel mit, hat ja viel mit Timing zu tun, und die haben dann da so reingelabert und so Sachen gesagt wie, boah, bin ich betrunken, und boah, habe ich letztens auch erlebt, und es war so, ich hatte das Gefühl, die sagen mir das ins Ohr, aber nicht flüsternd, die saßen direkt hinter mir, und das war so, ja, und dann irgendwann habe ich denen ordentlich Bescheid gesagt. Ich würde sagen, ich war energisch genug, aber inhaltlich war es nicht das Richtige.
Ich habe mich so totgelacht, Sascha. Ganz kurz, um diese Situation zu rekonstruieren. Ihr müsst euch also vorstellen, da sitzen diese zwei Bitches, ich sag's jetzt einfach so, wirklich, wie ich sagen will, und haben in einer Lautstärke gebrüllt und geredet, und das war so ätzend, und ich habe halt mehrfach auch hingeguckt, so nach dem Motto, ey, so shut up.
Ja.
Das hat sie, glaube ich, nur dazu angetrieben, noch lauter zu sein.
Irgendwie
und
schon.
Dann hat Sascha sich irgendwann umgedreht und wirklich, also da muss ich sagen, da war ich sogar ein bisschen überrascht, Sascha, also mit was für einer Deutlichkeit du gesagt hast, ey, Mädels, geht das auch? Und ich dachte mir so, oh ja, jetzt macht er eine Ansage. Geht das auch? Ein Schnuff? Leider. Und ich so, er hat's verkackt.
Es war Felix schuld. Du sitzt da die ganze Zeit, guckst dir Felix an, und irgendwann fängst du natürlich an, ein, zwei Sachen davon zu übernehmen. So. Aber,
ja, das ist echt ein
aber
Problem.
Die haben ihr Maul gehalten.
Nee, haben sie nicht. Weil ich habe, als ich dann hörte, wie du das Wort Schnuff gesagt hast, wusste ich muss auch handeln, drehte mich um und sagte nur, ey Mädels, das stört. Und davor hat das Mädel aber noch gesagt, du hast dich ja schon umgedreht gehabt. Und sie sagte, ich denke nicht. Als du drum gebeten hast, dass sie ein bisschen leiser sprechen.
Aber man muss auch dazu sagen, auch drumherum waren Leute, die das genervt hatten.
Ja,
auch die haben dann so nickend so, ja, hättest du noch Schnuff weggelassen. So, ja, cool. Aber das war jetzt irgendwie, naja.
Aber es war irgendwie auch sehr, sehr lustig und sehr süß.
Ja.
Ich wollte dich fragen, ob du eigentlich auch Probleme damit hast, älter zu werden.
Tatsächlich gar nicht. Das Einzige, aber da haben wir schon mal drüber gesprochen, mir fällt in letzter Zeit auf, dass ich vorne an meinen Haaren, am Haaransatz, also da, wo halt so der Pony normalerweise ist.
Oh fuck.
Da werde ich langsam Licht.
Ja,
jeder,
schlecht.
Jeder, der wirkliche Probleme damit hat, also ganz krasse Geheimratsecken oder so, sagt zu mir, reiß dich mal zusammen, so alles cool, du hast da immer noch Haare, ist ja auch so, dass blonde Menschen die meisten Haare auf dem Kopf haben und je dunkler es wird, desto weniger Haare hast du auf dem Kopf. Deswegen wird es mich wahrscheinlich nicht so hart treffen, aber ich bin tatsächlich so, mir ist alles an meinem Körper im Vergleich zu meinen Haaren egal. Irgendwie eine dreckige Hose oder ein Loch in der Hose ist mir egal. Ein Fleck auf dem Shirt, Senffleck, was weiß ich. Das ist mir alles egal, aber meine Frisur, nennt mich arrogant, ist mir scheißegal. Das ist das Wichtigste an mir. Wenn ich rausgehe, für mich gibt es kein Bad Hair Day. Für mich gibt es entweder ein Good Hair Day oder Cappy oder Mütze auf. Was anderes existiert bei mir nicht. Die Haare, ich liebe meine Haare.
Aber ich kann das nachvollziehen, weil ich war gestern zum Beispiel mit meinen Haaren gar nicht zufrieden.
Und das hat zu was geführt?
Das hat dazu geführt, dass ich mich aufgeregt habe. Letztlich. Ich möchte jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber es könnte sein, dass ich vielleicht das ein oder andere Mal latent ausgerastet bin und einfach ausgerastet. Also wenn die Haare nicht liegen, gut, aber das ist ein Problem, das müssen wir jetzt nicht tiefer erörtern.
Ja, und das ist tatsächlich der einzige Bereich, wo ich mich dann darüber aufrege, dass ich älter werde. Ansonsten bin ich eigentlich sehr cool damit, weil ich mir immer... Das mag jetzt sehr floskelig klingen, aber ich finde, es ist wirklich so, du bist so alt, wie du dich fühlst. Und es ist einfach, zum Beispiel, wenn ich mit meinen Patenkindern unterwegs bin, klar gehe ich auf einen Indoor-Spielplatz und krabbel mit denen durch die Gegend und rutsche darunter. Ich glaube, es gibt Menschen in meinem Alter, die mich dabei sehen und sagen, was ist denn mit dem? Der ist ja total jung geblieben.
Ja,
und ich glaube, das sind halt einfach Dinge oder auch... Bücher, die ich lese, bringen mich auch dazu und Sport ist es vielleicht auch ein Stück weit und keine Ahnung, es gibt glaube ich Mittel und Wege, damit möchte ich gar nicht sagen, mach das alles auch, um jung zu bleiben, sondern so mache ich es. Ich glaube, jeder muss also seinen eigenen Weg finden oder sich einfach damit abfinden. Eins von beiden.
Find dich ab damit. Ja, du verkehrst so über deine Probleme.
Aber
nein, nein, Sascha, das Ding, was du nicht, ich sage immer, du verstehst dies und jenes nicht. Ich weiß, dass du das schon verstehst, aber du bist halt ein Mann und ich bin davon überzeugt, dieses ich werde älter und habe ein Problem-Ding ist auch damit zu begründen, dass uns Frauen einfach für sehr viele Dinge nicht so viel Zeit bleibt. Zwecks Familienplanung zum Beispiel, Karriere, all diese Dinge. Ich habe halt für all das einen sehr abgesteckten Zeitrahmen, zumindest empfinde ich das so. Vielleicht denke ich da in 2, 3 Jahren nochmal anders drüber nach. Aber ja,
that's da nice. Hast du auch auf jeden Fall recht. Das kann ich auch auf jeden Fall nachvollziehen, aber ich finde es schwierig, als jemand, von dem sowas alles nicht erwartet wird. Ich meine, ich werde nie in meinem Leben Kinder gebären. Deswegen ist das alles so, ich fühle mit, aber ich kann gar nicht, also ich kann da gar nicht groß viel drüber zu sagen, weil es ist scheiße, dass es so ist, aber mehr als es ist so, kann ich irgendwie auch nicht irgendwie.
Entwickelt sich auch so Neid auf sehr junge Frauen, wo ich mir ich sehe dann so eine 19-Jährige, ja, und die strahlt richtig so Potenzial aus. Ja, so, ja. Ich habe noch Potenzial, um dies und jenes zu tun, weil ich bin jung und weiß nicht drum. das klingt so blöd, weil ich bin jetzt 29 geworden. Ich weiß, das ist jetzt nicht allzu alt oder sowas, aber ich merke einfach, alles vergeht auch viel, viel schneller. Zeit vergeht schnell.
Absolut.
Also ich muss auch ehrlich sagen, es fühlt sich manchmal so an für mich, als hätte ich so die letzten 9 Jahre irgendwie ein bisschen, was heißt verpennt, das klingt jetzt übertrieben, aber das ist alles wie so ein Zug an mir vorbeigerast. Ja. Und ich denke mir, ey, nein, ich habe Angst davor, dass das die nächsten 9 Jahre nochmal so sein wird. Und dann werde ich einfach kurz vor der 40 sein und denken, shit, ich habe hier irgendwie alles gemacht, worauf ich Bock hatte und womit ich Spaß hatte. Aber ich habe noch, weiß ich nicht, keine Hypothek aufgenommen auf irgendwas, was ich will. Oder ich habe keine 12 Kinder und ja, so ein Scheiß halt einfach.
Ich habe ähnliches Thema einen Tweet dazu gelesen. Ich glaube, ich habe es dir sogar geschickt. Das geht um ein Mädel, die auf der Jobsuche war, verschiedene Bewerbungsgespräche besucht hat. Und bei mehreren wurde sie einfach dreist gefragt, ja, wie sieht denn bei Ihnen die Familienplanung aus? Weil sie halt in einem gebärfähigen Alter ist, wenn das überhaupt so richtig ausgedrückt wird. Also dieses Junge, sie könnte jetzt Kinder kriegen. Wenn sie jetzt sagt, ich möchte Kinder, entscheide ich mich vielleicht dagegen. Irgendwie, was ich total dreist finde. Und irgendwann hat sie dann daraus gelernt und dann beim letzten Bewerbungsgespräch hat sie dann einfach gesagt, auf die Frage, wie sieht denn die Familienplanung aus, hat sie dann einfach gesagt, ja, also irgendwie Bestattungen stehen gerade nicht an, demnächst ist ein großer Geburtstag, aber ja, wie steht denn so bei Ihnen die Familienplanung aktuell? Einfach so mit der Gegenfrage und das hat mit dem Tweet, der Tweet hat so geendet, dass sie diesen Job dann bekommen hat.
Ja, ja.
Und vielleicht ist das ja irgendwie, auch das ist keine Lösung dieses Problems, aber ich glaube, es gibt da keine richtige Lösung, außer dass unsere Gesellschaft einfach oder unser Land sich einfach woanders bei, ich kann nur immer wieder die skandinavischen Länder nennen, die in Sachen Elternzeit, die überhaupt in Sachen Kita, in vielen Dingen Deutschland vieles voraus hat, da geht auch mal ein Mann, weiß ich nicht, gefühlt 10 Jahre in Elternzeit, das ist da gar kein Problem, der wird nicht beim Stammtisch bei 5 Bier ausgelacht, sondern ist einfach geil, Dennis, dass du das machst, ey, du bist ein cooler Vater.
Meinst du, das ist so ein typisches Dennis-Ding?
Ich habe einfach irgendeinen Namen.
Wie ist die Mehrzahl von Dennis? Dennisse.
Der Lateiner so weiß Dennis Ae.
So ein Dennis ist so jemand, der so einen langen Vaterschaftserziehungsurlaub macht.
Weiß ich nicht, vielleicht auch ein Kevin oder auch ein Sascha, wer weiß.
Ja, so ein Sascha auch. So ein Sascha
stimmt.
Macht auch so ein...
Stimmt.
Ja, so ein Sascha ist aber auch so ein... Sascha ist für mich jemand, der... Kennst du noch diese ganz dünnen, schmalen, absolut funktionslosen Schals, die man so getragen hat, so vor ein paar Jahren, so, die man sich einfach so... Also man
so ein Sommerschal.
Ja, so ein Sommerschal. So ein Sascha ist jemand, der einen Sommerschal trägt.
Okay, damit weiß ich jetzt gerade nichts anzufangen.
Ich wette, bei dir im Kleiderschrank würde ich so einen Sommerschal finden.
Nein, ich bin kein Schalträger, außer wenn ich einen Mantel trage. Wenn ich einen Mantel anhabe, ziehe ich einen richtigen Schal an.
Mhm.
Aber für Mantel muss halt erstmal Herbst oder Winter werden.
Ja, das stimmt.
So, und ansonsten bin ich ich lehne Schals ab, auch im Stadion. Einfach weil, ich mag das nicht, so Sachen am Hals zu tragen, eng. Auch eine Kette, die muss bei mir hängen, weil ich mich so, das fühlt sich irgendwie komisch an. So ja. Direkt am Hals ist gar nicht mein Ding.
Siehst du, vielleicht bist du genau deswegen kein Rapper geworden.
Ja, aber die tragen doch auch hängende Ketten.
Ja, und damit hast du dann kein Problem,
nee,
oder was?
Ich habe gerade gesagt, eine hängende Kette ist kein Ding, aber so. Was so nah eng am Hals, ich trage auch gerade eine Kette, was eng am Hals liegt,
ja.
Nee.
Verstehe, ja. Du hast mich schon wieder erwischt dabei, wie ich dir nicht zugehört habe.
Richtig.
I'm sorry, ja. Aber es ist mein, fast noch Geburtstag. Ich darf mir das heute noch erlauben.
Es ist eigentlich schon seit fast 16 Stunden nicht mehr dein Geburtstag. Also.
Was mir aber tatsächlich, die Frage, die mir ganz oft gestellt wird, ist, weil ich habe am 11. September Geburtstag, wie ich denn damals die Anschläge auf das World Trade Center so erlebt habe. Und diese Frage ist, wie jedes Jahr tatsächlich, wenn ich Geburtstag habe, erneut aufgetaucht. Und ich merke immer, das ist total interessant, sich mit Leuten darüber zu unterhalten, was sie eigentlich erlebt haben am 11. September.
Voll.
Erzähl mal, wie hast du den 11. September erlebt? Weißt du das noch?
Ich saß auf dem Boden vorm Fernseher bei meinen Eltern. Und ich weiß noch, dass meine Eltern mir die Lüge aufgetischt haben. Ja, das waren keine Passagiermaschinen. Also Sascha, wenn wir in den Urlaub fliegen, kann sowas auf jeden Fall nicht passieren.
Es
war halt einfach so. Aber ich glaube, das war in dem Moment halt richtig. Vielleicht auch nicht, weiß ich gar nicht. Aber in dem Moment war es halt einfach so, ja Sascha, wenn du alt genug bist, werden wir es nochmal anständig erklären. Es war halt vielleicht mir einfach die Angst, weil ich glaube, da stand ein Urlaub an. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es sind halt auch Notlügen. Ne? Es ist jetzt auch nichts, wo ich zu meinen Eltern gehe und sage, hallo.
Ihr habt meine Kindheit verloren.
Ja, echt. Ich glaube, ich hätte es wahrscheinlich ähnlich gemacht. Also es
ja,
ist wirklich so,
ja.
Weil auch für die... Ein so großer Anschlag ist ja auch für die eine neue Situation.
Voll,
so,
und man kannte das vorher auch nicht in der
genau.
Form zumindest.
Und deswegen, da gab es nicht die 1A-Lösung, dass, weiß ich nicht, Hofer von der Tagesschau um 8 Uhr sagt, also ihr erklärt euren Kindern das am besten so und so, weil da haben wir gemerkt, das ist die beste Situation. So, nein, es gibt keine perfekte Lösung. Du versuchst einfach, die perfekte Lösung zu finden und wenn das halt damals die Lösung war, ja cool. Hauptsache, ich habe mich auf den Urlaub gefreut damals. Also, es war... Ich bin cool damit.
Ja, aber der 11. September, wir waren da ja stehen geblieben, den habe ich tatsächlich auch ganz, also der ist mir noch sehr, sehr krass im Kopf geblieben, weil ich kam nach Hause und im Prinzip, Kurzversion, ich habe halt meine Eltern gesehen, wie sie vor dem Fernseher saßen und ich habe instantly gewusst, es ist was ganz, ganz, ganz Krasses passiert. Mhm. Einfach weil das habe ich ja, glaube ich, auch schon mal erwähnt, meine Eltern haben in Syrien, haben sie dem Untergrund angehört, beziehungsweise waren politisch aktiv in der Opposition und haben auch bald im Gefängnis gesessen und so. Also meine Eltern sind auch Menschen, die so einiges aushalten, ja. Und ich habe selten meine Eltern in so einem Modus erlebt, weil ich kam nach Hause und Fernseher lief, meine Eltern saßen davor, ich hatte Geburtstag, ne, und keiner hat mich in den Arm genommen oder mich geküsst oder sowas. Also ich merkte aufgrund der Reaktion, und mir war ja klar, es ist mein 10. Geburtstag, irgendwas ist hier nicht richtig. Und ich habe natürlich die Fernsehbilder gesehen, aber ich war halt überhaupt nicht davon berührt. Es hat mich gar nicht getoucht. Das war so für mich, ja, wahrscheinlich, weil meine Eltern einfach zu oft Al Jazeera geguckt haben. Ein arabischer Sender. Und das klingt lustig, weil es so klischeehaft ist. Aber Al Jazeera ist halt einfach Nachrichtensender gewesen. Und er ist ein journalistisches Haus sozusagen, das vor allem natürlich über Kriege auch berichtet hat. Ne? Und ich war es auch gewohnt, gewisse Bilder im Fernsehen zu sehen. Das ist einfach so. Ich glaube, dass das ganz viele arabische Kinder vor allem auch kennen oder Leute, die jetzt erwachsen sind, die wissen, was ich damit meine. Für mich war das also überhaupt nichts, dass da einfach zwei Türme ineinander, oder was heißt ineinander fallen, aber dass da so Rauch rauskommt. Da habe ich gesehen, hey, ja, okay. Jetzt im Nachhinein weiß ich, dass meine Eltern in dem Moment gewusst haben, die Welt wird sich verändern. Und sie haben es vielleicht auch, oder vielleicht gerade Araber haben das auch nochmal anders verstanden als Menschen, die nicht aus dem Orient kommen. Weil ich glaube, meine Eltern haben sofort gewusst, es wird natürlich, das war ja offensichtlich, es wird natürlich Krieg geben, aber es wird sich in unseren Ländern sehr viel verändern. Und ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt, das war denen schon sehr, sehr bewusst. Mal abgesehen davon, dass es natürlich furchtbar ist. Du lebst in einem westlichen Land, in dem du dich eigentlich sicher fühlst und auf einmal fallen da die Türme in sich zusammen. Das war halt, also das ist tragisch.
Aber was mir aufgefallen ist, wo du gerade Al Jazeera gesagt hast, Peter Klöppel ist kaum gealtert. Er ist einfach,
ich liebe deine Übergänge, Sascha.
Er ist einfach, nein, wirklich, weil damals hatte ich Peter Klöppel, es war immer so, Papa weiß alles, Peter Klöppel weiß vielleicht ein bisschen mehr. Aber es ist so, okay, jetzt sitzt da Peter Klöppel, zuhören. So, er weiß es, er ist das Medium. So, und ich weiß noch, eines der wenigen Dinge, an die ich mich tatsächlich, obwohl ich damals journalistisch, ich war neun, ich war neun. Und das war dann so, ich hatte journalistisch keinen Plan, aber ich habe gemerkt, der kommt ins Schwimmen. Also es war so, wir hören gerade, also er hat ja wirklich irgendwie 10 Stunden durchgesendet oder 8. Naja, auf jeden Fall weiß ich noch, dass irgendwie so, ja, jetzt ist der erste Turm, der zweite auch. Ah, nee, doch nicht. Ja, doch. Also es war so, vielleicht erinnere ich mich auch falsch, aber ich könnte schwören, er ist damals irgendwie, und heute muss ich sagen, ganz menschlich. Also in dieser Situation, weil er sitzt natürlich da alleine, also was ist alleine, wahrscheinlich hat er Sachen von 1000 Leuten was über Knöpfe im Ohr gesagt bekommen, aber es war so halt, hinter ihm sind die Bilder, über seine Ohren kriegt er Sachen gesagt, vor ihm der Teleprompter, wahrscheinlich verschreibt sich da noch jemand, weil der auch gefühlt 10 Stunden durchsendet. Und damals dachte ich mir so, boah, krass, dieser hochintelligent, das war quasi der zweite Mann im Wohnzimmer für uns so. Und,
wo ist der?
Mein Vater und dann Peter Klöppel.
Ach so, du zählst dich gar nicht dazu.
Ich war ein Kind,
Ich war ein Kind. Weißt du, aber das Ding ist mit Peter Klöppel, also ich kann mich da auch so ein bisschen dran erinnern, absolut menschlich, wie du gesagt hast. Man darf auch nicht vergessen, seine Frau ist Amerikanerin, soweit ich weiß. Also hat er ohnehin eine ganz andere, auch emotionale Situation gehabt in dem Moment. Und ich kann das auch gut nachempfinden, weil mir ist tatsächlich auch, also mich haben meine Gefühle auch übermannt sozusagen. Ja. Live on air tatsächlich. Ich habe jetzt nicht, mir kamen die Tränen, aber ich habe jetzt nicht geweint. Und zwar war das ein sogenanntes Kollegengespräch. Also das heißt, der Moderator steht im Studio, ich kam als Reporterin rein und wir haben uns über ein Thema unterhalten, das ich zuvor recherchiert habe, beziehungsweise über das ich berichten sollte. Und das war zu den Anfängen der Fluchtbewegung. Mhm. Also das ist jetzt schon, was sind denn das? Oh Gott, schon 6 Jahre her oder sowas.
2015, 14 war das.
Ja, Wahnsinn, ist schon 5, 6 Jahre her. Und ich war natürlich emotional total ergriffen. Es ist mein Heimatland, über das ich spreche. Mhm. In dem Moment hatte mich der Moderator gefragt, wurde ein bisschen persönlicher und wollte auch so, dass ich ein bisschen persönlicher werde, auch weil ich das natürlich in Anführungsstrichen so verkaufen kann. Und dann habe ich das getan und ich war die ganze Zeit cool mit dem Thema, ne, und bin da recht kühl auch an die ganze Sache reingegangen, habe das gemacht und fertig und so, und dann gehe ich ins Studio und dann fragt er mich diese persönliche Frage und mit einem Mal, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, so
Ja, welche Frage? Hat er dich gefragt, wie findest du das selbst? Oder wie,
komischerweise kann ich mich gar nicht mehr so sehr an die Frage erinnern, aber es ging darum, dass ich persönlich einschätzen sollte. Ich weiß gar nicht, ob er mich gefragt hat, wie es meiner Familie in Syrien geht oder wie das sich anfühlt, von dort zu sein oder so. Also es wurde persönlich in dieser Frage. Irgendwie habe ich mich noch nicht so richtig darauf vorbereitet gehabt und es überkam mich, weil ich in dem Moment realisiert habe, krass, ich stehe hier in diesem Studio und ich soll darüber berichten, ich soll das Menschen erklären. Meine ganze Familie wohnt da, meine ganze Familie ist betroffen. Das ist mein Heimatland, in das ich nie wieder zurück durfte, weil das für meine Eltern einfach politisch betrachtet sehr gefährlich gewesen wäre. Ja. Und das wird dir mit einem Mal klar und du denkst dir, ich weiß nicht, so, ich habe mich auch ein bisschen geschämt, weil ich dachte, ich stehe hier und die anderen sind drüben und ja, du schämst dich dafür, dass es dir gut geht. So, und das war eine krasse Situation. Also ich war irgendwo persönlich betroffen. Deswegen, wenn ich an so einen Peter Klöppel denke, realisiere ich dann auch, klar, er als jemand, der eine Verbindung zu den USA hatte oder hat, weil seine Frau US-Amerikanerin ist, ist er natürlich auch emotional berührt. Ja. Und ich glaube aber mal abgesehen davon, ich glaube wirklich, die Menschen hatten weltweit auch einfach Angst.
Klar, das ist auch, es ist ja, also allein die Bilder, das ich meine, das hat dir gefühlt, New York ins Wohnzimmer gebracht, weil es auch einfach von allen Seiten gefilmt wurde und immer wieder, du hast immer wieder die Wiederholung gesehen, wie das Flugzeug oder beide Flugzeuge rein und wie es runtergegangen ist. Flugzeug rein, wie es runtergegangen ist. Immer und immer und immer wieder. Das war schon krass.
Total. Ja. Ich habe oft das Gefühl, hast du mir das nicht gestern gesagt? Am 11. September 2001 sind die 90er zu Ende gegangen. Irgendwie fühlt sich das im Nachhinein wirklich so an. Es gab die 90er, das war die, in Anführungsstrichen, es gab natürlich schlimme Dinge, Jugoslawienkrieg, das fängt ja schon damit an. Ja, ja. Viele Dinge, die passiert sind, auch in diesem Jahrzehnt, also in den 90ern. Aber ich habe wirklich das Gefühl, mit dem Terroranschlag am 11. September hat sich nicht nur die Welt verändert, sondern ein neues Zeitalter ist irgendwie angebrochen.
Ja. Ich habe es nicht gesagt, aber ich habe es auch gehört. Das war ein Kollege aus der Redaktion.
Ach, okay, ja. Ah, Shoutout an Mirko.
Ja, Grüße gehen raus, Mirko.
Grüße.
Nee, du hast recht, also finde ich ähnlich.
Das Krasse war dann am nächsten Tag, also praktisch am 12. September, ja, war das der 12.? Ich meine, das war
war ja der nächste Tag, muss ja der 12.
Nee, nee. Wie dumm. Ja, ich war schlecht in Mathe.
11 plus 1.
15. Am nächsten Tag mussten wir in der Schule eine Schweigeminute machen. Ja. Ich vermisse noch die anderen Schweigeminuten für alle anderen Toten von irgendwelchen anderen Veranstaltungen. Veranstaltungen klingt jetzt blöd, sorry. Ich will gar nicht pietätlos sein, aber wir haben halt am 12. September dann diese Schweigeminute gemacht in der Grundschule. Ich war in der 4. Klasse oder so. Das hat mir Angst gemacht. Ich habe das auch gar nicht richtig gerafft. Ich habe das gar nicht verstanden, was diese Schweigeminute sollte. Du kannst dir vorstellen, wie viel ich damals schon geredet habe. Ja. Und wir haben halt nie wieder auch sowas gemacht, ne? Und ich dachte mir, okay.
Aber wo ich dir auf jeden Fall recht gebe mit viele Schweigeminuten fehlen, ab dem 11. September begann für mich auch so ein Marathon an zivilen Opfern im Nahen Osten. Für mich ist das gefühlt so, die Eskalation im Allgemeinen im Nahen Osten wurde durch den 11. September einfach nochmal auf eine ganz andere Stufe gehoben. Ich finde, es wird wieder Zeit für Klischee-Busters.
Ich liebe es.
Wenn wir das gleichzeitig sagen.
Ich liebe es, es hat so eine Flow.
Okay. In Ländern, die ich so kenne, ist es somit das Respektloseste, was es gibt, jemanden anzuspucken.
Richtig.
Ganz krass. Ist es richtig, dass das so im Nahen Osten das Ding ist, mit einem Schuh zu werfen?
Ja, das ist wirklich so.
Was ist das? Ist das so dieses, über alles, über das ich heute gelaufen bin, egal ob Dreck, Hundekacke oder was weiß ich, damit beschmeiß ich dich das? Oder damit beschmeiß ich dich jetzt? Oder woher kommt das?
Ja, ich vermute, dass ich habe die Vermutung, das liegt einfach tatsächlich daran, dass du halt damit durch die Gegend marschierst und es ist natürlich auch alles dreckig und du hast halt unter den Schuhsohlen, das ist ja das, was direkten Kontakt zum Boden hat sozusagen.
Zum Dreckigen so ein bisschen.
Genau. Also du hast ja nichts, ich sag jetzt mal, Unreineres an dir, was du angezogen hast als deine Schuhe und es ist halt an deinem Fuß auch irgendwie, also generell so, das ist halt echt unsexy und jetzt, wo du das sagst, muss ich tatsächlich auch wieder den Schwenk zur USA machen, denn George W. Bush hat ja damals diese legendäre Pressekonferenz gehabt, wo ein arabischer Journalist, ich weiß gar nicht, für wen der gearbeitet hat, irgendwie so eine Frage gestellt hat und er hat dann seinen Schuh ausgezogen, dieser Journalist, und er hat diesen Schuh so in Richtung George W. Bush geworfen. Und das muss, ja, da muss ich leider sagen, George Bush hat das sehr lässig tatsächlich weggesteckt, indem er sich dann schnell mal gebückt hat und dann wieder ziemlich cool aufgestanden ist. Er ist trotzdem ein schlechter Mensch gewesen, weil er ist immer noch, weil er ist ja noch nicht tot. Aber ich weiß nicht, warum, ich liebe diese Szene, dieses Bild, das ist
vor allem, was ich an...
Und jeder konnte das nachfühlen. Es war wirklich wie so ein Nationalheld. Er hat es endlich, einer hat es endlich mal getan.
Was ich halt liebe daran, ist, wenn man sich für so eine Situation so richtig Zeit nimmt und darin investiert. So, Spucken ist einfach nur so, du spuckst halt jemanden an. Das ist jetzt, da ist nicht viel Investition drin. Aber der Mann hat sich gebückt, hat sich seine Schnürsenkel in die Hand genommen, hat den liebevoll aufgemacht, hat ihn liebevoll ausgezogen, hat gezielt und hat ihn geworfen. Da war richtig Mühe dahinter. Ich will jetzt das gar nicht gutheißen, was er gemacht hat. Ja, aber weil ich habe auch nicht mehr im Kopf, was George W. Bush genau gesagt hat.
Ja,
klar,
zumal,
er war kein cooler Mensch. Aber
zumal natürlich wollen wir das nicht gutheißen, was dieser Journalist getan hat. Aber ich möchte auch nicht gutheißen, was George W. Bush getan hat.
Definitiv nicht. Und so ein Schuh kann einen vielleicht mal ein bisschen wachrütteln. Hoffentlich. Möglicherweise.
Ja, er tötet, also mit einem Schuh kannst du aber halt nicht tausende Kinder töten und Länder vernichten. Von
genau,
daher.
Das ist richtig.
Und katsching.
Das war
ein
also
gehässig heute, ey.
Klischee-Busters.
Aber ich habe auch noch ein Klischee.
Oh, ja?
Ja. Hast du Lust darauf?
Ja, klar. Ich liebe es. Also ich liebe nicht Klischees, aber ich liebe es, Klischees darüber zu reden und sie aufzulösen, möglicherweise.
Mhm. Deutsche zählen ihr Essen immer ab. Also so, wenn... So, es gibt halt, angenommen, du machst jetzt zu Hause irgendwie Spargel mit Kartoffeln, ja? Mhm. So, und dann weißt du, man ist jetzt, sagen wir mal, zu viert. Mhm. So, und du rechnest halt aus, jeder kriegt 3 Kartoffeln und so vier Spargelstangen. Und dann kommt zufällig Besuch oder irgendwie der Sohnemann oder die Tochter bringt noch jemanden mit. Dann hast du, ja, nee.
Das passt jetzt nicht.
Weil das geht so, ne? Oder möchtest du vielleicht einen Stulle, so soll ich dem Butterbrot schmieren, so, weil das ist halt abgesehen. Deutsche zählen ihr Essen ab.
Also gab's bei uns nicht, aber ich kenne es von mir selbst, nämlich wenn ich 6 Chicken McNuggets bestelle, dann mache ich erstmal auf, weil es kam schon vor, dass da nur 4 oder 5 drin waren, dann gehe ich immer hin. Aha. Aber das Geile ist, wenn ich 7 hatte, gehe ich natürlich nicht hin. Das ist sehr klar.
Ja, aber zählen Deutsche ihr Essen ab?
Ich kenne es nicht, wirklich. Okay. Also klar, es macht ja Sinn, sagen wir mal, es kommen 4 Leute und du machst Schnitzel, macht es ja Sinn, 4 beziehungsweise 2, 3 zu viel zu haben, falls jemand mehr Hunger hat. Das macht so Sinn, aber wirklich so, nee, du kriegst jetzt nichts zu viel, aber auch nichts zu wenig, das kenne ich jetzt nicht.
Ich glaube, meine Sicht darauf hat sich auch sehr verändert, weil ich fand das immer sehr merkwürdig. Also bei uns zu Hause gab es immer... so zu essen, dass auch wenn Besuch da war, und wir Kids haben halt immer Freunde mitgebracht nach Hause. Ja. Es gab eigentlich keinen Tag, wo nicht irgendjemand da war. Und meine Eltern haben das richtig mit eingeplant, so, ne? Und das ist, ich glaube, auch wieder so typisch orientalisch.
Ja.
Es kann gar nicht, das würde es niemals geben, dass das so so. Ich habe mich da immer sehr lustig drüber gemacht, weil mein Eindruck eben war, dass Deutsche das so machen.
Ja.
Jetzt im Nachhinein denke ich mir, weißt du, ich kritisiere aber auch, wie viel Essen wir zum Beispiel wegschmeißen.
Ja.
Ich kritisiere, wie giervoll und gierig wir konsumieren. Und ich denke mir, ja, aber sollte es so sein und ein großer Teil der deutschen Bevölkerung zählt so penibel Essen ab, dann ist das doch eigentlich eine geile Sache und eine gute Sache.
Woher ich das aber in der Tat kenne, ist, wenn du eine Party planst, dann hast du immer, okay, warte mal, die trinken Bier.
Ja, aber rechne das ist ja mal, organisatorisch.
Genau,
ja.
Rechne mal 1,5 bis 2 Bier die Stunde, dann rechnest du hoch, wie dann bleiben die ungefähr. Mhm, okay, 4 Kisten Bier, 5 Kisten Bier, da sind vielleicht welche, die kommen möglicherweise mit dem Auto, ziehst du da mal im Durchschnitt welche ab. Also das gibt es. Daher kenne ich das, aber so von einem normalen Mittagessen kenne ich das jetzt, ich kenne es nicht. Vielleicht haben es meine Eltern gemacht, aber nicht
ist
offensiv
auch,
so.
Ist auch
aber,
schwierig zu vergleichen. Ja. Jetzt Party ist ja auch was ganz anderes. Aber mir, ich realisiere, krass, ich reflektiere es gerade jetzt, wo wir darüber reden. Natürlich hast du ja auch Familien, die sich vielleicht nicht leisten können, das im Übermaß einkaufen zu gehen, weißt du? Oder auf Halde sozusagen einkaufen zu gehen. Von daher hoffentlich fühlt sich jetzt keiner... verletzt, weil ich das gesagt habe, aber ja, ist so.
Ist so. Hashtag ist so.
Hashtag ist so. Ich glaube, daher kommt vielleicht auch dieses irrtümliche Gefühl, dass Deutsche sehr ja, dass sie nicht besonders gastfreundlich sind. Sie sind zumindest, oder oftmals habe ich es erlebt, dass es halt nicht so herzlich ist wie in anderen Kulturkreisen. Aber gut, ihr Deutschen, ihr seid ja auch ein bisschen pragmatischer.
Ja, aber was da das Kuriose ist, viele, wenn sie alt werden, werden dann gastfreundlich.
Bei manchen weil sie ist vereinsamen.
So, ja, genau. Bei manchen ist das dann so, ach guck mal, auf einmal ist gastfreundlich. Und da haben wir auch schon drüber gesprochen, das finde ich halt... egal, ob ich bei Libanesen war, bei Marokkanern, bei Türken, es war immer, es hat sich angefühlt wie bei Oma. So, du bist mit einem vollen Bauch da raus. Es hat irgendwie nur der Zwanni gefehlt. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe von meinen Großeltern nie einfach so Geld zugesteckt bekommen. Und das ist jetzt meinerseits ein Kompliment, was Positives, weil ich dadurch auch gelernt habe, dass es was Tolles ist, zu Oma zu gehen. Ich habe Freunde, die haben in ihr Portemonnaie geguckt, oh, ich brauche 2 Schachteln Kippen mehr, ich gehe mal zu Oma. Wo ich mir dachte, was bist du für eine...
Ja, Mann. Ich
spreche es nicht aus. Und ich bin halt wirklich gerne zu meiner Oma gegangen.
Voll süß.
Also es war richtig toll da.
Was hattest du für ein Verhältnis zu deiner Oma?
Ein sehr freundschaftliches. Wir haben normale Gespräche bis hin zu tatsächlich über den Krieg gesprochen, wie das war. Die sind ja aus Preußen geflüchtet, also heutiges Polen. Also wirklich coole Gespräche. Bin auch manchmal einfach so dahin gegangen. Ich kam zum Beispiel von der Uni, habe auf die Uhr geguckt, dachte mir, ach guck mal, 18 Uhr. Liegt eh auf dem Weg, gehst du mal vorbei, quatschst du mal ein bisschen mit ihr und so.
Leben deine Großeltern noch?
Also mein Opa, mütterlicherseits, lebt noch. Bei ihm gibt es eine richtig coole oder mehrere coole Storys. Also bei meiner Oma gibt es auch coole Storys, so ist es nicht. Aber bei meinem Opa, das ist mir gestern nochmal eingefallen, weil Franz Beckenbauer oder wie ich ihn gestern leicht übermüdet genannt habe, Frank Beckenbauer. Franz Beckenbauer ist 75 geworden.
Richtig, er ist mein Geburtstagsvetter.
Stimmt.
Ja, ich habe
ihn auch krass, wir haben die ganze Zeit über deinen Geburtstag geredet und ich sage Franz Beckenbauer. Na, auf jeden Fall gibt es ein Foto, wie mein Opa gegen Franz Beckenbauer Fußball spielt.
Aha.
Mein Opa stand kurz davor, tatsächlich, das ist keine Übertreibung, für seine Zeit ein Fußballstar zu werden. Mhm. Kein Witz, also da gab es ein paar Komplikationen, wo ich jetzt nicht genau Bescheid weiß, aber da wurde ein bisschen Scheiße gebaut und dadurch sind dann Verträge nicht ganz aufgegangen. Mhm. Aus Gründen der Loyalität, also er ist bei seinem Verein, wo er quasi groß geworden ist. Wenn ich mich richtig erinnere, ist er eingesprungen, hat sich dann da wohl verletzt und konnte dann seinen Vertrag bei, ich meine, Fortuna Düsseldorf nicht erfüllen.
Krass.
Die waren dann darüber abgefuckt, dass er wohl ohne Absprache, damals gab es noch nicht so Medienrummel und so. Da hast du einfach gesagt, ja, ich komme nochmal vorbei und springe mal bei euch ein.
Ja.
Heute könntest du das nicht mehr, weil da 1000 Fotografen oder sowas das merken würden. Und ich meine, dass es dadurch nicht zustande kam.
Ach krass.
Aber es gibt ein Foto, wo Franz Beckenbauer am Ball ist und mein Opa ihn verfolgt. Mein Opa war ein Brecher. Also auf dem Foto wirklich eine, heutzutage ist das wahrscheinlich kein guter Fußballer, weil damals war es noch ein bisschen körperbetonter. Und das ist schon krass. Ja, dieses Foto, ich muss mal ein Bild davon machen mit meinem Handy. Ich spreche sehr oft davon, aber ich habe es nie mal eben so bei.
Was hast du von deinem Opa?
Wie meinst du das?
Ja, was hast du so? Hast
vererbt
du,
oder was?
Ja, hast du irgendwas, Andi, wo du sagst, boah krass, irgendwie erinnere ich mich selbst an meinen Großvater?
Ohne mir jetzt selbst Komplimente machen zu wollen, ist es, glaube ich, mein Körperbau.
Mhm.
Also ich glaube, mein Opa ist, ohne dass er viel dafür machen musste, breit gebaut. Vielleicht vertue ich mich aber auch. Ansonsten bestimmt, also... Bestimmt mehr, als mir jetzt gerade einfällt. Aber ich bin auf jeden Fall kein guter Fußballer. Mein Vater hat mich zum Fußballverein geschickt und Papa, sorry, dass ich deine Zeit verschwendet habe.
Hätte sich dein Vater das gewünscht? Dass du so Affinität für Fußball
bist? Mein Vater ist ja Fußballfan, Fortuna Düsseldorf.
Mhm.
Und ich glaube, jeder Vater, der Fußballfan ist, wünscht sich einen Sohn, der zumindest einigermaßen gut Fußball spielen kann. Also ich glaube, er ist jetzt nicht enttäuscht davon, dass aus mir kein Fußballer geworden ist, aber es ist, glaube ich, so, ich glaube, das ist cool, als Vater deinem Jungen beim Fußballspielen zuzusehen und zu sagen, guck mal, hier, mein Sohn hat gestern 2 Tore gemacht. So, wie er die gemacht hat, ist ja scheißegal, er hat 2 Tore gemacht, das ist mein Junge. Und dazu ist es nie gekommen.
Oh, das tut mir voll leid irgendwie.
Alles, ich glaube,
also
mein Vater
für deinen
ist
Vater.
Auch, nein.
Hast du wenigstens mit ihm Fußball gespielt ab und zu?
Als Kind auf jeden Fall, ja. Es gab auch so viele coole Fußballmomente mit meinem Vater. Wir haben viele emotionale Momente zusammen gehabt, wie Fortuna Düsseldorf aufgestiegen ist. Oh mein Gott! Oh mein Gott!
Weißt du, das
Aber warte,
ist?
Warte. Ich habe meinem Vater zum Vatertag damals ein Auswärtsspiel geschenkt in Hannover. Ich hatte leider keine Zeit. Er ist mit meiner Schwester dann hingefahren und Fortuna ist einfach abgestiegen. Ich habe ihm quasi den Abstieg zum Vatertag geschenkt.
Das
und ich
lustig.
Und ich saß so vorm Fernseher. Ich dachte mir, zum Glück bin ich nicht da. Also,
weißt du, das Ding ist, ich habe wirklich keine Ahnung von, was heißt, ich habe wenig Ahnung von Fußball. Nein, ich habe keine Ahnung von Fußball. Ja. Aber weil es mich nicht so sehr interessiert. Ich finde, das ist ein langweiliger Sport. Und mir ist das Politikum drumherum einfach viel zu krass.
Find also ich auch.
Das nervt mich auch extrem. Das Ding ist aber, ich habe tatsächlich, um auf Hans Beckenbauer zurückzukommen, ich habe den mal getroffen. Und zwar musste ich, das war auch, das ist viele, viele Jahre her, da hat er ein Golf... So ein Golfturnier gespielt für den guten Zweck. Und er hat dann vor der Presse auch noch gesprochen. Es gab im Nachhinein gab es eine Pressekonferenz und ich saß da mit diesen ganzen Journalisten, mit diesen alten Journalisten. Man muss dazu sagen, Franz Beckenbauer ist jetzt kein Mensch gewesen oder ist kein Mensch, der bekannt dafür gewesen wäre, offen mit Journalisten so zu kommunizieren. Oder es ist auch nicht simpel, so O-Töne, also Originaltöne sozusagen von ihm zu kriegen. Ich gehe dahin total naiv, habe keine Ahnung, ja gut, Franz Beckenbauer, der hat irgendwas mit Fußball zu tun, dachte ich mir so. Ne? Ich hatte keine Ahnung von diesem Mann, ich war total desinteressiert, das war auch gar nicht so das Themengebiet, das ich eigentlich bediene. Aus irgendeinem Grund musste ich aber dann auf diese Pressekonferenz. Bin also hin und dachte mir so, ich bin ein Mädchen, was gar keinen Plan hat von Fußball, was sich null dafür interessiert. Das Einzige, was mir also übrig bleibt, weil du willst ja auch, dass es authentisch bleibt, ne? Ich kann nicht so tun, als hätte ich Ahnung und ihm voll die krassen Fragen stellen wie, ja, Herr Franz Beckenbauer,
Frank.
Ach so. Also ne, ich wollte natürlich, dass das authentisch ist, bla bla bla. Und ich meine, was hätte ich denn fragen sollen? So, Herr Franz Beckenbauer, das war doch ein schönes Tor, oder? Also konnte ich ja nicht machen. Also bin ich hin und habe gesagt, so, der Raum war voller Journalisten, natürlich alle älter als ich, es waren schon eine Menge Leute und dann war diese offene Fragerunde eröffnet und ich dachte, hä? Die sind ja alle so, man hat richtig gemerkt, keiner hat sich so richtig getraut und ich dachte mir, ja geil. Und ich stehe so auf, einfach von meinem Platz, lauf zu dem hin, halt ihm so das Mikro unter die Hand und sag so, ja, also irgendjemand hat mir mal gesagt, sie seien irgendwie der König von irgendwas mit Fußball und ich, der Kaiser mit irgendwas von Fußball. Und ich habe gedacht, vielleicht sind sie die richtige Person, damit ich endlich die Abseitsregel verstehe. Und dann hat er mich angeguckt, er musste sehr darüber schmunzeln und sagte nur, ich krieg's jetzt nicht mehr genau hin, aber sagte sowas wie Abseits ist, ich habe gedacht, er wird mir das jetzt wirklich erklären und er meinte aber, Abseits ist, wenn der Schiri pfeift und irgendjemand irgendeine Fahne hochzieht.
Ja, Linienrichter, ja, mega.
So. Und ich merke so, alle lachen so darüber und ich so, oh fuck, er hat mich abgezogen und ich weiß gar nicht, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ich wusste damit gar nichts anzufangen und hab dann gedacht, okay, so jetzt sind wir so auf diesem Modus, wo wir miteinander reden und hab halt die ganze Zeit so mit dem hin und her gespielt und das Ding war, ich war fertig, so ich habe alle Töne gekriegt, die ich brauche. Geh wieder an meinen Platz und dann war die Pressekonferenz im Prinzip zu Ende und ich habe die komplette praktisch Gesprächszeit habe ich für mich vereinnahmt und dachte, oh, die anderen sind bestimmt sauer, war mir aber auch egal, ich fahre dann zur Arbeit. Am nächsten Tag oder so kam dann mein damaliger Chef und sagte, hör mal, hier ist ein Foto von dir und Franz Beckenbauer, wie du ihn interviewt hast und der Pressesprecher der Region, wo das stattgefunden hat, hat mich von meinem Chef, vielen Dank übrigens an den Herrn P. Dass ich das mega gemacht habe und mir ein Riesenkompliment gemacht hat und irgendwie schrieb, da der Raum war voller alteingesessener Journalisten, da hat sich keiner getraut aufzustehen und Fragen zu stellen und ich habe das halt gemacht und ich muss tatsächlich aber sagen, einfach aus Naivität und so, ne? Also, aber das hat mir so einige Pluspunkte eingebracht.
Voll.
Und das war ganz, ganz lustig. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich weiß immer noch nicht, wie die Abseitsregel geht.
Das ist jetzt auch schon viele Jahre her. Da habe ich eine coole Idee, die allerdings, ich glaube, die könnte frauenfeindlich sein.
Ja,
aber
ich habe
tatsächlich eine Redakteurin das erklären hören und sie hat gesagt, Abseits ist, wenn du bei H&M bist, deine Freundin ist ganz vorne in der Schlange, du möchtest ihr ein Produkt, also du möchtest nicht hinten anstellen, also schmeißt du ihr dein Produkt zu, damit sie das für dich bezahlt und du ihr hinterher das Geld gibst. Du übergehst also Spieler im weitesten Sinne.
Okay.
Und das Shirt oder was auch immer du ihr zuschmeißt, ist sozusagen der Ball in eine unerlaubte Zone. Man könnte das jetzt genauer erklären, jeder Fußballer wird sich jetzt an den Kopf fassen und sagen, Sascha, was laberst du? Ich weiß, was Abseits ist.
Aber ich muss dir ehrlich sagen, also so gut wie jetzt habe ich das noch nie vorher verstanden. Also Respekt, auch wenn das Beispiel nicht frauenverachtend ist, aber sehr sexistisch.
Oder
weil,
so, ja.
Also wir Frauen nicht. Also wir Frauen.
Grüße gehen raus an H&M, macht Werbung bei uns. Nein, wobei die produzieren bestimmt in Asien, macht doch keine Werbung bei uns.
Ja, immerhin sind wir schon so weit, dass wir jetzt nicht davon gesprochen haben. Das ist wie wenn du im Küchenstudio stehst und deiner Freundin einmal so die Zeratfeldplatte so nach vorne rüber wirfst. Immerhin, so. Wir machen Fortschritte.
Ja. Cooler Lifehack für Chefredakteure und Planer in Redaktionen. Macht genau das. Ich bin nämlich auch mal zu einer Pressekonferenz eines Fußballtrainers. Grüße gehen raus an Friedhelm Funkel. Vielen Dank für den Aufstieg und den geilen Klassenerhalt.
Den kenne sogar ich.
Yes. Kommt sogar aus Neuss. Oder ist auf jeden Fall ein Neusser Schützenverein.
Ich meine, er kommt aber... Ja doch, ich dachte Korschmoch, aber nee, Neussam. Er hat auf jeden Fall auch, glaube ich mal... Nee, jetzt erzähle ich Scheiße.
Ist ja auch egal. Ja. Ich bin da zu einer Pressekonferenz, hatte eine Praktikantin dabei, die auch zu mir gesagt hat, Sascha, ich habe gar keinen Plan von Fußball. Mhm. Habe ich gesagt, perfekt, komm mit.
Ja.
Und dann habe ich ihm die fußballspezifischen Fragen gestellt. Dann habe ich sie angeguckt, habe ihr ins Ohr geflüstert. Jetzt kommen die Töne, die wir senden. Habe ihr das Mikrofon gegeben. Frag ihn Sachen, die du wissen willst.
Ey, das du bist war so ein mieses Schwein.
Nein, sie hat ja zu mir gesagt, mein Freund spielt Fußball. Mhm. Ich will unbedingt diesen Mann treffen. Und dann dachte ich mir, wie geil ist das, wenn du noch mit ihm reden kannst. Mhm. Und es war wirklich so, diese Kacke, die es ist wirklich so. Fußballer werden ja darauf trainiert, medienaffin zu sein. Medienaffin heißt nicht medienaffin. Sie sagen Sachen, die du nicht brauchen kannst.
Ja.
Wenn du zu einem Spieler sagst, was ist für dich der geilste Moment, war es das Tor oder war es die Vorlage, dann sagen die Sachen wie, ja, ich habe ja beides fürs Team gemacht. Alter, wo sind deine Emotionen, Mann? Wir senden Emotionen. Wir senden den Quatsch, den du erzählst. Das sende ich nicht.
Ja.
Das sende ich nicht.
Richtig.
Ich werde auch nicht deinen Namen erwähnen. Wir wollen Emotionen. Oder es gibt so ein geiles Video, wie Franck Ribéry zum gefühlt 100. Mal die Meisterschale durch den FC Bayern in der Hand trägt und dann kommt irgendwie FC Bayern TV zu ihm hin und sagt, Franck, freu dich mal und hältst du die Kamera drauf und er so wie freuen, ja, jubel und er hält es so rein und sagt, jubel! Ich so, Alter, was?
Das hast du mir geschickt, ich habe mich tot gelacht, das ist so geil.
Das guckst du dir halt als Fortuna-Fan an und weißt ganz genau, boah, zum Glück bin ich kein Bayern-Fan, denn da werde ich niemals hinkommen.
Ja.
Für mich ist ein Aufstieg wie für die Champions League.
Mhm.
So, die freuen sich nicht mehr über eine Meisterschaft, das ist Standard für die Meisterschaft zu holen. Es macht keinen Spaß, Bayern-Fan zu sein.
Mhm.
Trotzdem, an alle, die wirklich Bayern-Fans sind, so vom Herzen, kein Hate, aber muss ja jeder selbst wissen.
Das Verrückte ist, dass, also ich habe mich auch mal gefragt, warum mich... so, also speziell Fußball, so gar nicht juckt, so null. Also ich empfinde auch da keine Spannung oder sowas.
Ja.
Allerdings empfinde ich das bei ganz vielen anderen Sportarten. Extrem habe ich das bei Tennis zum Beispiel. Ich finde Tennis unsagbar spannend.
Echt?
Und ich gucke es unheimlich gerne auch live, wenn ich die Möglichkeit habe. Wobei ich das klingt so, als hätte ich das schon öfter getan, was gar nicht stimmt, ein paar Mal nur. Mein Vater wollte auch immer, dass ich eine 1A-Tennisspielerin werde. Der wollte auch immer, dass ich reiten gehe. Ich habe das alles gehasst, ich wollte das nicht machen. Aber Tennis finde ich richtig, richtig spannend. Und tatsächlich bei der Olympiade vor einigen Jahren auf jeden Fall, habe ich gezwungenermaßen, weil mein Receiver nichts anderes zeigte, war ich gezwungen, tatsächlich ein bisschen Olympische Spiele zu gucken oder Olympiade zu gucken. Und da dachte ich mir auch, ey, die ein oder andere Sportart ist schon ziemlich cool.
Voll.
Aber bei Fußball, das weiß ich nicht, hab ich nicht in mir.
Apropos Receiver, für mich die spektakulärsten, coolsten und spannendsten Sportarten sind Football, auch wenn ich da nicht alle Regeln kenne.
Ich verstehe das gar nicht.
Das Wichtigste, also um das Spiel spannend zu finden, weiß ich das Wichtigste.
Mhm.
Dann Eishockey.
Mhm.
Und dann kommt eigentlich noch kein Fußball. Ich feiere Fußball, weil ich Fortuna-Fan bin, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich da hinsetze und sage, yo, jetzt gucke ich hier mal Braunschweig gegen was weiß ich. So, das nein, Mann. Ich guck Fußball wirklich nur, wenn Fortuna spielt, dann auch so wirklich mit Spannung.
Mhm.
Weil Fußball wird durch vieles kaputt gemacht, durch die FIFA, die was weiß ich für krude Entscheidungen trifft, wo überall die WM stattfindet, dass da Menschen versklavt werden, um Stadien in eine Wüste zu bauen und kein Spieler, die so heroisch im Fernsehen gezeigt werden, die sind so männlich, aber keiner geht mal vor die Kameras und sagt, nein, ich werde nicht auf einem Mitarbeiterfriedhof Fußball spielen. Dafür hat keiner die Eier, aber es sind ja alle so männlich.
Ja, richtig. Das,
yes.
Go, girl!
Fuck you! Und das fuckt mich beim Fußball hart ab.
Ja.
Sachen wie Red Bull Leipzig und Hoffenheim, die durch Missachtung von Regeln trotzdem in die erste Liga hochgekauft werden, gefühlt. Mhm. Das sind alle Sachen, die mich am Fußball hart abfacken. Deswegen finde ich, Football und Eishockey sind ähnlich geldabhängig, deswegen ergibt meine Argumentation gerade nicht viel Sinn. Aber ich finde den Sport an sich, finde ich Football und Eishockey viel unterhaltsamer, viel spektakulärer als Fußball, wo sich ein Neymar nach einer leichten Berührung fünfmal rollt und wo ich mir denke, Digga, ich habe mit 6 Judo gemacht und wurde richtig auf die Fresse verprügelt und ich lasse mich nicht 1000 Mal abrollen, so wie du.
Ja. Nee, also ich glaube, daher kommt das auch so ein bisschen, dass ich Fußball gerade in Deutschland so total, also es juckt mich einfach auch nicht, weil ich empfinde das als sehr heuchlerisch, irgendwie diese Bande um den Arm zu tragen, irgendwie so Fairplay und hier gegen Rassismus sein und sowas, aber halt überhaupt keine Probleme damit haben, wenn schwarze Spieler auf dem Feld ausgebuht, angeschrien, mit Bananenschalen beworfen wurden und werden. Und ich denke mir, also ich habe nicht den Eindruck, dass da und das ist das Tolle, es gibt immer wieder Diskussionen darum und Leute beteiligen sich und kritisieren das auch. Es sind oft auch die Fans und so, ne? Also ja, ich habe sowieso das Gefühl, wir sind in so einer richtigen Awareness-Zeit, aber eine wirkliche Konsequenz gibt es halt einfach nicht.
Nö, die gibt es nur, wenn der reiche Mäzen vom TSG Hoffenheim als Hurensohn bezeichnet wird, dann wird ein Spiel abgebrochen.
Richtig.
Aber wenn ein Schwarzer Affengeräusche abbekommt und mit Bananen bewürfen, dann wird er, ist doch nicht so schlimm.
Ja.
Okay, sagen wir mal so langsam, boah, wir hatten ja heute wirklich alles, ey.
Ja, aber ich möchte noch abschließende Worte finden.
Abschließende Worte. Ich würde tatsächlich gerne, das haben wir viel zu selten gemacht, in dieser Folge über einen Folgennamen sprechen.
Ja, darf ich das noch zu Ende sagen, was ich sagen wollte?
Ja klar, immer Raff, du darfst ja alles.
Damit ich meine Geburtstagsfolge.
Das hier ist die Arena, die ich für dich gebaut habe.
Du, ja.
Da kannst du auch bei 50 Grad drin spielen.
Du, ja. Ich habe sie für dich gebaut.
Ich baue dir ein Schloss. Okay, jetzt hau raus.
Sascha, ich möchte jetzt zum Abschluss mich nochmal bei dir bedanken. Nicht nur für meinen tollen Geburtstag gestern und für die schönen Überraschungen, sondern auch für, für nix.
Wow, ich habe gerade echt kurz geschluckt, weil ich mir dachte, oh, jetzt wird's emotional. Und sagst einfach, nee, für nix.
Nee, einfach danke.
Raf, ich muss mich auch, also ich kann es nur nochmal sagen, gestern hat sich auch ein bisschen wie mein Geburtstag angefühlt. Vielen Dank dafür. Wir waren gestern auch richtig geil auf der Kolbstraße in Köln essen.
Ja.
Das war mega. Grüße gehen raus an die Kolbstraße. Ihr macht großartiges Essen, mashallah.
Aber schlechtes Brot.
Oh, scheiß doch jetzt auf das Brot.
Nee, das
warum musst
nicht.
Du denn jetzt mein Kompliment so zerstören?
Nee, ey, weil das Brot ist nicht bei einem Türkmann.
Ja, es war aber, nein, es war nur die Konsistenz. Nein, das Brot an sich war okay, es war nur nicht gebacken. So ist jetzt auch scheißegal.
Ja,
ich möchte nicht so schlecht gelaunt aus dem Podcast jetzt hier raus.
Okay.
Jetzt sag noch was Tolles.
Über dich?
Nein, überhaupt irgendwas Tolles.
Über das Leben?
Okay, die Woche geht mit gutem Wetter weiter.
Ja,
so, wir
Mann,
gehen jetzt raus.
Es 33
ja,
Grad.
Sommer Volume 2 nächste Woche, okay. Jalla sagt ciao.
Ey, das ist mein Spruch.
Ist mir scheißegal.
Jalla sagt ciao, Sascha.
Ciao.